sein kannst, ehrlich zu dir, ehrlich zu anderen. Ob du vielleicht hergehst und sagst, der Gott, der ist so genial, dieser Gott ist einfach großartig. So was wie mit ihm habe ich noch nie erlebt. Ich fühle mich ihm so nah. Mein Herz ist so von der Freiheit erfüllt, es ist kaum auszuhalten. Er ist mir so nah, ich kann fast seinen Atem riechen. Ich kann seine Fußspuren sehen, ich muss ihm nur noch hinterherlaufen. Ich weiß genau, wo ich hinzugehen habe. Christsein ist einfach das Allerbeste auf der Welt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Oder ob du hergehst und sagst, Gott kenne ich noch. Ich weiß noch, wer er ist, aber er ist so weit weg. Und er hat mit meinem Leben, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ich habe so viele Wünsche, so viele Träume. Die kennt Gott auch alle ganz gut. Aber warum tut er nichts? Ich höre immer wieder, dass er mich liebt. Finde ich eigentlich auch richtig gut. Das ist was ganz Tolles, geliebt zu werden. Aber ich kann leider gar nichts davon spüren. Ich höre von Menschen, zu denen Gott spricht. Aber welche von den 1000 Stimmen in meinem Kopf ist eigentlich Gott? Es gibt so viele Situationen, da weiß ich genau, da könnte Gott mir zeigen, dass er mich liebt. Aber es passiert nichts. Er macht es einfach nicht. Wir haben uns in den letzten Predigten Honi den Kreiszieher angeschaut und daraufhin gesehen, dass wir die Möglichkeit haben, vor Gott zu treten, zu beten, dass wir unsere Wünsche vor Gott bringen können. Wir haben gehört, dass wir Risiken eingehen müssen, wenn wir Wunder erleben wollen. Und wir haben gehört, dass wir dranbleiben sollen im Gebet. Und immer wieder vor Gott kommen. Immer wieder die Sachen vor ihn zu bringen. Egal wie lange es dauert. Wenn Gott dir was zusagt, wenn Gott mir was zusagt, dann kann ich in den Kreis stehen und sagen, ja, ich ziehe es jetzt durch. Ich bleibe da drin, Gott hat mir das zugesagt. Weil ich weiß, Gott wird seine Zusage halten. Schon toll sowas, oder? In der Bibel finden wir auch jede Menge Geschichten von den ganzen Helden, wo es immer so läuft. Es funktioniert. Sie kommen zu dem, was sie sich wünschen, wofür sie beten. Solche Geschichten hören wir doch gerne, oder? Aber wie ist das in meinem Leben? Ist da genauso? Manchmal mit Sicherheit. Aber manchmal, glaube ich, sitzt du auch da und denkst, wenn es jetzt doch nicht so läuft, was dann? Dann ist es vielleicht doch so, dass Gott mir irgendwie die vermeintlich falsche Antwort gibt. Wir wollen uns jetzt heute mit dem letzten Thema beschäftigen aus der Reihe. Es geht dann zu Ende. Was ist, wenn Gott die vermeintlich falsche Antwort gibt? Es war da mal ein Vater, der sitzt zu Hause in seinem Büro, arbeitet was, genießt das Leben. Draußen im Garten hört er seine Kinder spielen. Das Wetter ist schön, er freut sich über sie. Er denkt nach, wie er den Tag noch weiter genießen kann. Es klingelt an der Tür. Der Vater denkt, ist jetzt bestimmt eins meiner Kinder. Es kommt jetzt und will mir sagen, dass es mich liebt. Was ich doch für ein grandioser Papa bin. Und dass das gerade allen seinen Freunden erzählt hat. Dass ich so ein grandioser Papa bin. Und nun wollen die Freunde auch unbedingt diesen Papa kennenlernen und wollen ihn sehen. Also der Vater geht mit der Einstellung an die Tür, macht auf. Und tatsächlich, da steht eins seiner Kinder. Und er fragt das Kind, Hey mein Kind, was kann ich für dich Gutes tun? Wie kann ich dich segnen? Was kann ich für dich tun, dass dein Leben aufblüht? Dass du dich an diesem großartigen Leben erfreust? Ah, zumindest so ähnlich irgendwie. Dann kommt das Kind zu Wort. Du Papa, ich habe eine so tolle Idee. Ich habe eine Bitte an dich. Papa, dürfen wir nebenan auf der Baustelle spielen? Baustelle heißt, da hat vor 10 Jahren mal irgendein Investor ein großes Grundstück gekauft, begonnen, irgendeinen großen Wohnkomplex hinzusetzen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein, denn irgendwann war kein Geld mehr da, der Investor nicht mehr zu finden. Sprich, da steht jetzt irgendwie ein halbverfallener Rohbau, noch irgendwie teilweise ein bisschen Gerüst dran, aber teilweise auch schon nicht mehr. Perfekter Spielort für Kinder, oder? Der Vater denkt kurz nach, meint dann, mein Kind, ich würde es dir so gern erlauben, aber nein. Dann passiert was, womit der Vater vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Papa, du bist so unfair. Du bist der gemeinste Papa auf der ganzen Welt. Klatsch, Türe zu, Kind weg. Was ist hier los? Das Kind fragt etwas. Und normalerweise gibt es auf die Frage 3 Antworten. Ja klar, geh drüber, spielt da. Ja, später vielleicht, jetzt gerade nicht. Oder? Nee, geht überhaupt nicht. Aber das Kind hat nur in Erwägung gezogen, aufgrund von der Frage, ein Ja als Antwort zu bekommen. Auf keinen Fall Nein. Tolle Kindergeschichte, oder? Aber ich weiß nicht, ob Gott grundlos sagt, dass wir seine Kinder sind. Ist es nicht so, dass wir manchmal Gebetskreise ziehen, für etwas beten, weil wir wissen, ja, Gott meint es doch gut mit uns. Und das, worum wir eigentlich gebetet haben, ist so unglaublich gut für uns, das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Und das ist nicht möglich, wenn Gott Nein sagt, dass wir ungefähr so reagieren wie dieses Kind. Bei uns wird sich das dann halt, ja, nicht genau gleich anhören wie bei dem Kind, aber ungefähr, Herr, Gott, du bist doch gut. Was ich dir gebe, ist gut. Worum ich dich bitte, war doch auch gut. Was ist eigentlich das Problem? Es wird eigentlich schnell klar, wir kommen nicht durch, wenn wir irgendwie anfangen, weiter zu betteln. Wenn wir an das Kind wieder denken, ja, es überlegt sich vielleicht hier noch eine Ausrede und da noch und probiert noch ein bisschen. Aber irgendwann ist auch klar, ja, ich kann meinen Papa nicht überreden, ich komme da nicht weiter, ich werde nicht auf der Baustelle spielen können. Na, wenn wir so vor Gott stehen, von Gott ein Nein bekommen, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir oft dran kaputt gehen können. Wo wir in unserem Gebetskreis drin sind, gebetet haben, Gott Nein sagt und wir dann fast in dem Kreis sterben. Weil wir beten doch um die Sachen, die wir so nötig haben. Träume, die für uns so wichtig sind. Existenzielle Dinge. Um Krankheiten. Lebensbedrohliche Situationen. Um das Sterben. Wenn wir dann dieses Nein von Gott hören, ja, das zerstört uns. Unsere Hoffnung geht verloren. Unser Wunsch, den wir hatten, wird nicht erfüllt. Was da passiert, ist Folgendes. Wir bitten Gott um was und natürlich haben wir vorher auch gut geprüft, um was wir bitten. Oder wir würden ja nicht auf die Idee kommen, Gott um irgendwas zu bitten, was nicht gut für uns ist. etwas, wo wir schon im Vornherein wissen, ja, da steht Gott eigentlich eh nicht so drauf. Da fangen wir doch gar nicht erst an, dafür zu bitten. Wir bitten Gott um die Dinge, wo wir der Meinung sind, ja, er könnte sie uns geben. Sie könnten gut für uns sein. Es können unglaublich viele verschiedene Dinge sein und bei jedem mit Sicherheit was anderes. Aber ich gehe vor Gott, ich gebe sie ihm ab und warte auf seine Antwort. Gott antwortet dann. Gott antwortet mit Ja. Und ich denke so, ja, genial, Gott, du bist der Größte. Ich wusste, auf dich kann ich mich voll verlassen. Oder er antwortet mit Ja. Ich gebe dir kein Nein, aber jetzt noch nicht. Oder du denkst, ach, noch nicht? Das heißt ja, ja, ich brauche nur noch ein bisschen Geduld, aber Geduld, kein Problem. Oder Gott sagt Nein. Wer denkt dann? Aber wir haben doch alles geprüft, um was wir gebetet haben. Wenn es wirklich so stimmt, wäre der Umkehrschluss aber, dass Gott böse ist. Weil es wäre gut für mich, wenn Gott mir das gibt. Und er sagt nein, also muss er doch böse sein. Wo ist also das Problem? Ich weiß nicht, ob du so Situationen in deinem Leben kennst, aber ich hatte schon so Situationen in meinem Leben. Vielleicht denkst du jetzt auch, ja, eigentlich völliger Quatsch, was der da vorne erzählt. Aber sei mal ganz ehrlich zu dir. Ob du nicht solche Gefühle schon in deinem Herzen hattest. Ja, Gott ist doch eigentlich böse. Irgendwo muss ein Problem sein. Ich habe eine gute Idee. Gott ist das Problem. Ist ja ganz klar. Weil ich bin das Problem mit Sicherheit nicht. Bin ich mir 100% sicher. Ich kenne ja mein Leben. Ich weiß auch ganz genau, warum ich um die Dinge bitte, um die ich bitte. Ich weiß auch ganz genau, warum ich um die Dinge von anderen Leuten bitte. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß so, warum ich bitte, dass jemand nicht mehr krank ist, dass jemand nicht stirbt, dass jemand durchgetragen wird. Aber wenn Gott gerade keine Zeit hat, weil er irgendwo anders ein Wunder vollbringen muss, das Problem liegt da dann nicht bei mir, kann ich doch nichts für. Manchmal hört man auch von Menschen, dass sie sagen, ja, ich glaube, Gott verarscht mich gerade. Aber ich glaube, ich wäre nicht mehr hier, wenn ich an Gott glauben würde und Gott nachfolgen würde. Der sagt, er liebt mich, wenn es ihm gerade reinläuft und er mal wieder witzig sein will, dass er mich so nach Strich und Faden verarscht. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ich glaube, wir können direkt abhaken, dass das Problem bei Gott liegt. Gott kann nicht das Problem sein. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Der Kreis ist das Problem. Mein Anliegen, um was ich ihn bitte. Oder ich bin das Problem. Aber wie um alles in der Welt kann ich das Problem sein, kann das Problem bei mir sein. Ich habe dann mal überlegt, ja okay, was fallen mir für Menschen in der Bibel ein, wo man so sieht, ja okay, die haben ein Problem, da passt nicht, da ist klar, dass Gott vielleicht nicht unbedingt was tut. Mir sind dann irgendwann die Pharisäer eingefallen, habe gedacht, ja okay, ich vergleiche mich mal mit denen, da komme ich bestimmt gut weg, dass ich auch rausfinde, dass ich nicht das Problem sein kann. Aber fühle ich mich vielleicht doch immer mal wieder auf wie so ein Pharisäer? Selbstgerecht, hochmütig, denke gering oder abschätzig von anderen oder über andere. Gott ist nicht in der Lage, mit einem Ja auf meine Bitte zu antworten, weil ich einfach nicht bereit dafür bin. Ich könnte einfach nicht damit umgehen. Und Veränderung ist bei mir nötig. Ich habe mal ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. dass wir uns einfach mal schön mit den Pharisäern vergleichen können, um zu sehen, wie gut wir wegkommen. Da heißt es, zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Das ist in Lukas 18. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber. Ich bin kein Betrüger. Ich bin kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Pharisäer, der nutzt den Zöllner noch schön als Kulisse, um sich ins rechte Licht zu rücken und vergleicht sich dann mit ihm. Im ersten Moment dachte ich, ja klar, ich wusste ja schon im Vorfeld, mit dem kann ich mich vergleichen, da komme ich gut weg. So bin ich nicht und so fühle ich mich auch nie auf. Ich habe noch ein bisschen weiter nachgedacht, die Pharisäer ein bisschen genauer angeguckt und überlegt, was da noch alles so bei ihnen vorkam, was noch alles dran hing. Ich habe so ein paar Punkte überlegt, mir ein paar Punkte ausgesucht und dann doch immer wieder gedacht, ja Mist, voll erwischt. Du könntest Pharisäer sein, wenn deine Gebete damit beginnen, dass du Gott dankst, wie toll du doch bist. Und was für ein Wunder du doch darstellst im Gegensatz zu allen anderen. Würde ich ja niemals machen. Mir kam noch nicht mal der Gedanke daran in den Sinn. Sicher, dass wir nicht manchmal so denken? Dass wir Gott danken, dass wir doch so toll sind. Im Gegensatz zu den anderen. Wir könnten auch ein Pharisäer sein, wenn wir uns dabei ertappen, während wir sagen, aber so kannst du doch nicht mit mir reden. Die Art von Ratschläge, die kann ich nicht gebrauchen. Die Ursache dahinter wäre aber, ich müsste ja was Besseres sein. Das setzt voraus, dass ich in der Hierarchie ein wenig höher stehe wie all die anderen. Ja, wir brauchen eh keine Ratschläge geben. An mir sind ja keine Kritikpunkte zu finden. Guck, kommt eh niemand zu mir und gibt mir Ratschläge. Ja, es führt irgendwann dahin, dass keiner mehr kommt und uns Ratschläge gibt. Aber nicht, weil niemand was an uns zu kritisieren hat, sondern weil jeder eh schon im Vorfeld weiß, dass es kein gutes Ende nimmt. Ja, du könntest dich als Pharisäer ertappen, wenn du sagst, warum soll jetzt ausgerechnet ich mich entschuldigen? Ist doch ganz klar, das ist die Aufgabe des anderen. Bei dem liegt doch der Fehler, bei mir doch nicht. Vielleicht sind wir aber auch einfach zu hochmütig. Und das ist die Ursache, weil wir nicht die Demut aufbringen können, zu sagen, es war falsch von mir, bitte vergib mir. Oder wir hergehen und sagen, ja, es liegt doch nicht an mir, sondern an den anderen. Ich bin mit Sicherheit nicht das Problem. Aber beim Autofahren sind bei mir immer die anderen schuld. Und das kriegen die auch oft direkt zu hören. Ich werde nur hin und wieder mal darauf hingewiesen, dass die anderen es eh nicht hören, sondern nur die Leute, die bei mir im Auto mit drinnen sitzen. Und die müssen sich die ganze Zeit damit anhören, wie ich ermutigende Worte für die anderen Autofahrer übrig habe, wie ich sie dafür lobe und mich freue, dass sie sich entschuldigen für ihre Fahrfehler, dass sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, weil ich es auch immer so mache. Also ähnlich irgendwie. Hört sich vielleicht ein bisschen anders an, aber geht in die Richtung. Vielleicht aber auch nicht. Wir können auch Pharisäer sein, wenn wir immer mal wieder anfangen, hey, hast du schon gehört, der hat schon wieder. Die hat da schon wieder. Da war doch, weißt du noch. Kommt auch nicht vor in unserem Leben. Oder auch, wenn wir mit dem Gedanken hergehen, ich habe es doch nicht nötig, Hilfe anzunehmen. Wenn wir uns das Gebet von dem Pharisäer anschauen, eigentlich kommt er nur her und sagt so, ja Gott, ich wollte nur mal kurz sagen, läuft bei mir, alles bestens, ich habe alles unter Kontrolle. Sind wir nicht oft auch so? Und kommt dann aber doch, ja, aber Gott, könntest du bitte nicht noch? Warum soll doch Gott damit ja antworten, wenn wir ihm eigentlich erst klar machen, wir haben doch alles im Griff? Oder wir kommen her mit der Einstellung, ja, ist so überhaupt nicht fair, was hier abläuft. Weil wir wissen ganz genau, was fair ist. Oft in der Verbindung damit, das kann ja nicht sein, dass der andere irgendwas bekommt, was ich nicht kriege. Warum hat der ein Haus mit Pool und ich so ein Einzimmer-Wohnklo? Wir verstehen nichts von Fairness und von der Gerechtigkeit Gottes. Wir brauchen gar nicht anfangen, da überhaupt mitzureden und mitzudenken. Da sind wir viel zu beschränkt dafür. Ja, vielleicht liegen manchmal doch die Probleme bei uns, dass Gott uns nicht mit einem Ja auf unsere Gebete antwortet. Aber unter Umständen mit einem noch nicht. Und er will mit uns gerne daran arbeiten, dass wir ein Ja hören können. Ja, oder der Kreis ist das Problem, das, worum wir beten. Oft gehen wir her und beten was mit der Meinung, dass Gott Ja sagt. Ich ziehe Kreise um Dinge, wo ich mir klar bin, ja, will Gott unbedingt haben, damit kann er sein Reich bauen. Da kann er mich gut dafür gebrauchen. Und wir danken Gott erstmal gleich mal dafür. Wie wenn so ein Kind herkommt, ja, Papa, danke, dass du mir jetzt Schokolade gibst. Und dann sagst du, weshalb? Habe ich niemals gesagt, habe ich niemals versprochen. Ja, aber Schokolade habe ich doch verdient, Schokolade ist doch gut. Jedes Kind sollte mindestens 20 Gramm Schokolade am Tag haben für seine Entwicklung. Nein. Aber so gehen wir doch oft ins Gebet. Wir beten für Dinge, wo wir den Eindruck haben, ja, Gott hat sie uns aufs Herz gelegt. Dafür sollten wir jetzt beten. Wir beten für etwas, wo wir einfach das Gefühl haben, wo wir Frieden darüber haben und wissen, ja, Gott will das, muss so sein. Oft ist aber so, dass wir den Fehler begehen, dass wir gerade bei den Dingen, wo wir meinen, wir haben einen Eindruck von Gott, wo uns irgendwas auf dem Herzen liegt, dass wir alleine damit ins Gebet gehen, dass wir niemand anderes mit reinnehmen. Es könnte ja dann passieren, dass die anderen mit mir mitbeten, mit durchbeten und dann aber sagen, ja, schön für den Eindruck, den du dachtest, der ist von Gott, aber den hast du irgendwo in deinem Kopf gefunden, das kommt nicht von Gott. Aber wir gehen allein rein und wundern uns dann, warum Gott uns dieses Gebet nicht mit Ja beantwortet. Wir reden oft mit Gott, haben Ideen, beten dafür und vergessen oft das Ganze zu prüfen. Wir haben eine Bibel, mit der wir so viel prüfen können, wo wir gucken können, ja, passt das, was ich in meinem Kopf habe, eigentlich mit dem überein, was Gott von uns will? Wir haben letzte Woche gefeiert, dass wir den Luxus des Heiligen Geistes haben, der uns helfen kann, Dinge zu prüfen. Damit wir nicht hinterher dastehen und frustriert sind, weil Gott Nein gesagt hatte. Wobei wir eigentlich auch selber drauf kommen könnten, ja, da kann Gott nicht Ja dazu sagen. Und dann drauf bestehen, ja Gott, aber du hast es mir doch versprochen. Ja, vielleicht gar nicht. Deshalb bei solchen Dingen auch nicht allein das Durchstehen, sondern mehrere Leute ins Gebet mit hineinnehmen. Aber das hatten wir schon ein bisschen ausführlicher in der ersten Predigt. Oder du stehst im Kreis und betest für eine Person in Not. Eine Person in Krankheit. Eine Person, die im Sterben liegt. Eine Person, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Gott will doch leben, Gott will doch gutes Leben. Er ist doch derjenige, der das Leben schenkt. Und dann passiert es, während du noch im Kreis bist und während du noch dafür betest, stirbt die Person. Das sind so Punkte, wo wir doch als Menschen oft dastehen und nichts mehr zusammenkriegen. Uns fragen, was das Ganze soll. Wo wir verzweifelt sind. Wo wir Gott ganz klar sagen, Gott, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht das sein, was du willst. Gott, du kannst nicht wollen, dass die Person stirbt. Gott, du kannst nicht wollen, dass es noch schlimmer wird. Du kannst nicht wollen, dass die Krankheit nicht besser wird. Du kannst mir meinen Partner nicht nehmen. Du kannst mir meine Kinder nicht nehmen. Gott, ich habe doch ein Recht darauf. Das glauben wir sehr oft, dass wir ein Recht darauf haben. In Hiob 1, 21 heißt es, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder dahin. Jahwe hat gegeben und hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Gott hat gegeben. Gott wird aber auch wieder nehmen. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben auf nichts einen Anspruch. Wir sind mit ohne irgendetwas auf diese Erde gekommen. Als wir kamen, hatten wir auf gar nichts einen Anspruch. Und wir werden auch ohne etwas wieder von dieser Erde gehen. Wir glauben nur immer wieder, wir haben das Recht darauf. Wir haben das Recht darauf. Und eigentlich haben wir auch das Recht darauf. Und dafür lobt Hiob Gott auch noch. Ich so denke, hä? Er lobt Gott, dass Gott was gibt. Und er lobt ihn auch wieder dafür, dass er ihm was nimmt. Aber das Leben, das wir haben, das Leben ist nur geliehen. Wir haben es bekommen, wir können es nutzen, wir können es voll auskosten. Wir müssen es nicht nehmen und irgendwo in eine Ecke stellen und verstauben lassen, dass es ja schön aussieht, wenn es zurückkommt. Nee, wir können unser Leben nutzen. Aber wir haben das Leben geliehen bekommen. Wir müssen es irgendwann wieder abgeben. Aber das ist ja eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die es gibt. Ja, manchmal fällt es uns so schon schwer, wenn uns jemand irgendwas ausleiht. Nach einer Woche kommt, ja, ich hätte es jetzt gern wieder. Und du so denkst, ja, super. Hab hier 5.000 Euro geliehen bekommen, jetzt will er sie wieder haben. Und es sind nur 5.000 Euro, hier geht es um unser ganzes Leben. Gott will, dass wir sterben. Vor allem deshalb, dass wir irgendwann bei ihm sein können. Dass er mit uns zusammen sein kann. Aber er will, dass wir ihm so sehr vertrauen, dass wir ihn loben können in Zeiten, wo wir leiden, in Zeiten, wo er uns nicht das gibt, was wir wollen, was wir uns wünschen. Niemand kann dir sagen, wann du stirbst, aber ich kann dir versprechen, irgendwann wirst du sterben. Aber ich muss Gott erkannt haben, so wie Hiob. Und ich muss wissen, dass er immer das Beste für mich will, um zu verstehen, dass ein Nein von Gott gut oder sogar notwendig für mich ist. und dass ich keinen Einfluss darauf habe und nicht weiß, was wirklich gut für mich ist. Denn dadurch werde ich eine noch tiefere Beziehung mit ihm haben. Ich werde ihn noch besser erfahren können. Wenn du aber das Gefühl hast, du gibst dich wirklich mit einem Gott ab, der dich hin und wieder gern mal verarscht, der eigentlich nur da ist, ja, ich gebe dir mal was und wenn ich keine Lust habe, dann halt nicht. Dann wäre so ein Nein von Gott einfach eine Situation, wo er dasteht und sagt, so, jetzt will ich dich mal wieder leiden sehen. Und ich glaube, spätestens da ist uns klar, nee, das kann nicht der Gott sein, der sich uns in der Bibel offenbart. Wenn ich von Gott ein Nein höre, kann ich erkennen, dass er mich vor irgendwas bewahrt. Vielleicht werde ich es auch erst später irgendwann erfahren. Aber ich kann erkennen, dass er mich nicht überall hineinstüttern lässt. Manchmal weiß ich schon ein, zwei Wochen später, deshalb hat Gott Nein gesagt. Zum Glück, jetzt würde ich richtig in der Scheiße stecken. Das sind so Punkte, wo ich dann wirklich loslassen kann und weitermachen kann. Aber um wirklich richtig loszulassen, muss ich den Schmerz, der in mir ist, wenn ich so ein Nein höre, auch rauslassen. Im Hebräischen gibt es für das Wort Klagen zwei Wörter. Das eine davon ist Lun. Das finden wir ganz oft bei Mose. Man kann es ja mit Jammern ungefähr übersetzen. Jammern heißt so viel, ja Gott, ich weiß schon noch, was richtig ist. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich suche mir dann ein paar Leute, die meiner Meinung sind. Wir treffen uns dann immer wieder und dann sitzen wir zusammen so, ja Gott, Blödmann, hier. Ja, ja, genau. So, das verbirgt sich hinter Lun. So wie das Volk immer wieder zu Mose kam. Ja Gott, guck mal hier, wir müssen die ganze Zeit diesen Manna hier essen, wir hätten gerne mal wieder Fleisch. So viel nach dem Thema, ja, Gott, ich habe recht, du nicht. Ich bin Gott, ich weiß, was für mich gilt, du aber nicht. Ich weiß, was dran ist. Es gibt aber auch noch ein zweites Wort für Klagen. Es heißt Chama. Es geht in die Richtung, wenn man es übersetzt, ja, lautes Schreien, dadurch etwas verarbeiten. Ja, Gott, es tut so weh, ich kann es nicht ertragen. Ich bin hier auf dem Knie, mich zerreißt es innerlich. Ich weiß nicht, warum du es tust. Ich habe keinen Plan, warum du nicht eingreifst. Ich verstehe es einfach nicht. Das macht dich fertig, die Situation. Aber die Emotionen müssen unbedingt weg. Emotionen sind eine gefährliche Energie. Ich weiß nicht, wie gut eure Physikkenntnisse noch sind, aber da gab es mal irgendwas, das nannte sich Energieerhaltungssatz. Energie kann nicht weg, Energie kann nur anders verwendet werden. Und ich glaube, mit den Emotionen ist es einfach auch so. Entweder lasse ich die Emotionen in mir drin, sie werden mich zerfressen, sie werden mich zerstören. Oder ich nehme die Emotionen und bringe sie nach draußen. Klagen heißt einfach, den Schmerz nach draußen zu bringen. Du kannst dann auch spüren, Gott hat damit absolut kein Problem. Der kann da bestens damit umgehen, wenn du Schmerz nach draußen bringst, wenn du klagst. Du wirst auch merken, in diesen Klagezeiten, ja, da ist eine Beziehung mit Gott da. Ich muss es nicht alleine machen, Gott trägt mich damit durch. Denkweise dahinter ist einfach die, ja, Gott, ich kann es nicht ertragen, aber ich weiß genau, wer du bist. Ich erkenne dich. Ich weiß, dass ich dieses Nein jetzt akzeptieren muss, dass ich damit leben muss. Aber ich kann es im Moment einfach nicht, ich begreife es einfach nicht. Du wirst aber merken, das ist der einzigste Weg daraus. Sonst wirst du zugrunde gehen in diesem Kreis. Denn du weißt nie, als welcher Mann oder als welche Frau du nach den Klagen aufstehst, wenn du wieder von deinen Knien kommst. Wenn wir uns die Psalmen angucken, über ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Sie fangen alle an mit Zweifeln, mit Fragen. Sie fangen an mit Schmerz, mit Verstörtheit und allem Möglichen, was uns Menschen auf dem Herzen liegt. Aber sie enden erstaunlicherweise alle mit Dank. Gott ist ein liebevoller Gott, der es gut mit uns meint. Und wenn er Nein sagt, ist es eine gute Antwort. Wenn er Ja sagt, ist es auch eine gute Antwort. Wenn er sagt, noch nicht, auch dann ist es eine gute Antwort. Aber ich will dir Mut machen, dich ermutigen, zu klagen, wenn du einfach denkst, ja, Gott, warum? Bring etwas an die Klagemauer. In Israel gibt es eine ganze Mauer dafür, die nennt sich Klagemauer. Ja, da stecken die Leute tausende von Zettel rein in die Ritzen mit Dingen, wo sie nicht verstehen. Ich will dich ermutigen, geh den Weg raus aus der Situation, wo du so denkst, ja, Gott, warum? Geh raus, indem du ihn erkennst, indem du klagst, indem du dankbar bist. Wenn du denkst, ja, ich schaff's nicht alleine, das ganze Ding ist mir viel zu groß, nimm dir jemand an die Seite, mach's mit jemand zusammen, such dir Leute aus der Gemeinde, teils in deine Kleingruppe. Gebt's zusammen ab. Es wird einfacher werden, aber lasst diese Klage raus und lasst euch nicht von der Klage zerfressen. Wir werden jetzt auch gleich die Möglichkeit haben, das Abendmahl einzunehmen. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen dafür, dass Sterben nicht das Ende ist. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Als Zeichen dafür, wenn du am Boden bist, dass du als anderer Mensch wieder aufstehen kannst. Auf dem Berg sein ist toll, oben die Aussicht genießen, wenn alles läuft. Ist genial, man freut sich. Aber such dir mal auf dem Berg was zu essen. Von Steinen wird man nicht satt. Die fruchtbaren Stellen, dort wo es wirklich was gibt. Dort, wo Wachstum geschieht, das sind die Stellen unten im Tal. Ja, wir werden jetzt hier vorne das Abendmahl haben. Wir werden gemeinsam noch ein Lied singen. Ihr könnt während dem Lied hier vorkommen, das Abendmahl einnehmen. Nach dem Lied wird die Musik ein bisschen weiterspielen. Ihr könnt auch in dieser Zeit vorkommen. Hier das Abendmahl einnehmen, wenn ihr wollt, fühlt euch frei. Und einfach überlegen, ja, kann ich durch dieses Tal durchgehen? Kann ich als anderer Mensch wieder auferstehen? Oder brauche ich jetzt ganz dringend jemand, mit dem ich zusammen die Klagen rauslassen kann? Amen.